Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, Sportsfreunde und Freundinnen, herzlich willkommen zur ersten Folge 2025 Hot Seats and Cold Brews. Und was wäre schöner als mit dem Tobi zu podcasten? Nix natürlich, und deswegen ist der Tobi in der Leitung. Moin!
Ja, das Jahr fängt doch schon wieder gut an. Hey Dennis, ja, cool, dass wir uns gleich am Anfang des Jahres wiederhören und hier mal erzählen, wie es uns so ergangen ist. Wie ist ja, es denn dir so ergangen? Spannend.
Mir ist es super ergangen. Es weiß nicht, ob sie schon rumgesprochen hat. Ich war ja in den Dolomiten zum Skifahren und wir hatten leider nicht die Schneepeitsche, die die Westalpen heimgesucht hat, wo die Leute knietief im Powder standen. Dafür hatten wir 10 Tage am Stück keine Wolke, blauer Himmel, Sonne, jede Menge Aperol und das war geil. Aber zum Thema Aperol kann ich auch direkt sagen, ab 1.1. sind wir hier im Dry January gelandet. Und bin mal gespannt, wie mir das bekommt.
Okay, ja, da bin ich auch gespannt.
Okay. Aber du hast auch so einiges Gesundheitliches, würde ich ergehen lassen.
Ja, genau.
Hat man munkelt.
Also ich habe das mit dem keine Alkohol schon ein bisschen länger jetzt. Und zwar ist das tatsächlich heute mein erster Tag, wo wir hier podcasten können oder wo ich überhaupt irgendwas fürs mache, seit, ich glaube, dem 27. November, weil dann habe ich mir eine recht lange Auszeit genommen und war in der Nordsee und habe dort eine Kur gemacht, weil ich glaube, viele Leute, die vielleicht den Podcast schon ein bisschen länger hören, die wissen ja, dass ich immer wieder oder schon seit langer Zeit irgendwie struggle mit ständiger Müdigkeit und Erschöpftheit und alles Mögliche. Und
Fahrtechnik, Selbstbewusstsein.
Fahrtechnik, Selbstbewusstsein, genau. Und das, was du am schlimmsten findest, Alkoholverträglichkeit, das ist ja das, wo ich wirklich bei dir im Ansehen extrem gesunken bin, als ich dann irgendwann keinen Alkohol mehr trinken konnte.
Finde ich schön, dass du an der Stelle arbeiten möchtest.
Nur das ist mir wichtig. Genau. Aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, also es wurde halt irgendwie immer schlimmer und egal, was ich gemacht habe, also das ist jetzt so eine Geschichte, die schleppe ich jetzt seit 14 Jahren schon mit mir rum, diese Müdigkeit, und war bei echt super vielen Ärzten. Und jetzt habe ich gedacht, alles klar, bevor ich jetzt irgendwie mal den Monat zu dem Arzt renne und den Monat zu dem Arzt, gehe ich jetzt mal in so eine Klinik, in eine Kur und mach da mal wirklich, lass mich da mal komplett durchchecken. Und das war super spannend.
Und aber ich gehe davon aus, du warst vorher auch schon mal bei Ärzten, weil so der Klassiker ist doch irgendwie so ein Vitaminmangel und dann nimmst du was und ist wieder gut. Aber das hat dann bei dir nicht geklappt, oder?
Ey, ich war schon bei so vielen Ärzten. Ich habe schon eine Rückenmarkspunktion bekommen, eine Leberpunktion. Und ich sag mal so, Leberpunktion, nicht cool. Da stecken Alter. Die dir so eine richtig fette Nadel in die Leber und reißen so ein Stück raus. Ja, so richtig unangenehm.
Und das ist ja hier Zombie-Apokalypse.
Und ich war wirklich bei super vielen Ärzten und keine Ahnung. Aber jetzt tatsächlich, nachdem ich da ein bisschen über eine Woche da in der Klinik war und dann nochmal eine Woche da direkt in der Nähe, sieht es auf alle Fälle so aus, als ob ich da mal einen ganzen Schritt weiter bin. Und tatsächlich ist es so, dass ich einen chronischen Infekt im Körper habe seit vielen Jahren und der meinen Körper so stark schwächt, dass ich ja so Richtung Burnout gehe, aber wie du weißt, nicht vom vielen Arbeiten, sondern weil einfach mein Körper so krass damit beschäftigt ist, diesen Infekt zu bekämpfen, der wahrscheinlich noch nicht mal ausgebrochen ist. So, es krass. Das ist wirklich komplett crazy. Und das Coole in dieser Klinik war wirklich, dass halt ganz viele Ärzte miteinander gesprochen haben und das erste Mal sich so ein Komplettbild ergeben hat. Ich habe da, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 20 Untersuchungen gemacht oder so. Also so eine Untersuchung, wo du halt normalerweise gehst du zum Arzt und dann sagt er, ja, also zu deinem Hausarzt, und dann sagt er, ja, wir können ja mal das probieren, geh mal zu dem Arzt. Und dann hast du ein halbes Jahr später bei dem Arzt einen Termin. Und dann ist es so stille Postprinzip, dann kriegt ja auch wieder mein Hausarzt ein Vierteljahr später eine Diagnose davon, was sein könnte. Und in der Klinik war es wirklich so, der hat gesagt, ja, lass uns das mal probieren. Und der Termin ist in 3 Stunden.
So, genau. Weißt, ja, das ist super.
Das war so crazy. Das war wirklich so crazy gut. Und ja, da habe ich mich auf alle Fälle sehr gut aufgehoben gefühlt. Und,
das kann ich mir vorstellen. Du hast mir im Vorfeld ein, zwei Bilder geschickt. Ich muss sagen, das sah so gar nicht nach Klinik aus. Eher so nach 5-Sterne-Wellness-Retreat.
Ja.
Aber ich gönne dir das. Ich gönne dir das. Und vor allem, wenn es was bringt, umso besser.
Genau, also es war tatsächlich mein eigenes, also ich habe da 2 Jahre lang drüber nachgedacht, ob ich das jetzt machen soll, dahin zu gehen. Und habe, um ehrlich zu sein, auch 2 Jahre dafür gespart, das zu machen. Aber ich habe halt eben auch gedacht, ne, wenn es dann was bringt, dann ist es cool. Und ich muss sagen, es kann jetzt auch so ein bisschen vielleicht daran liegen, dass ich jetzt echt langes Handy aus hatte, lange nicht gearbeitet habe, mich versucht habe, wirklich extrem zu entspannen. Aber so gut wie jetzt ging es mir schon seit Jahren nicht mehr. Und das ist auf alle Fälle ein schönes, schönes Gefühl.
Cool. Und das sagst du, während wir beide sprechen. Das macht mich auch glücklich. Ja.
Ja. Nee, cool. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Woche echt ganz schön wenig gegessen, ey. Also, weil du meintest irgendwie Wellness-Retreat, ja, mit sehr wenig Essen und sehr viel Nahrungsergänzungsmitteln. Also
auf Zwieback. Und wenig Essen bekommt ihr eigentlich auch nicht so gut.
Ja, richtig, genau. Also eine Woche hangry. Nee, es ging tatsächlich. Aber ja, es war wirklich nicht so viel. Hab, seitdem ich da eingecheckt bin, jetzt 8 Kilo abgenommen. Und
krass.
Genau. Scheint das jetzt auch ganz gut halten zu können. So. Das. Also alles in allem wirklich sehr cool und eine Wahnsinnserfahrung.
Und was ist jetzt das Learning und was ist die Änderung, die du mitnimmst ins Jahr 25?
Genau, also Learning ist auf alle Fälle oder Änderungen sind erstmal zu deinem Schaden gar kein Alkohol mehr für mindestens ein halbes Jahr. Kein Kaffee mehr.
Das ist aber noch krasser. Also ich trinke ja Kaffee noch lieber als Alkohol.
Ja, wobei es mittlerweile echt richtig guten koffeinfreien Kaffee gibt, wo du nicht merkst,
das stimmt,
dass es kein Koffein hat. Damit geht es mir auch richtig gut. Dann nehme ich wirklich super viele Supplements, um die Mikronährstoffe wieder aufzupeppen. Und meine Tochter sagt liebevoll, Papi Gummibärchen. Weil ich mir da echt, ich glaube, morgens weit über 10 Pillen reinpfeife. Alles irgendwie so Magnesium und so Mikronährstoffe, also jetzt keine krassen Sachen, aber genau, und dann halt ja verschiedene andere Sachen noch. Das ist aber aktuell alles noch zum Thema, wie bekämpfen wir die Symptome und nicht, wie finden wir die Ursache. Also da geht's jetzt tatsächlich noch weiter.
Das heißt, die haben dir ein Folgeabo verkaufen können.
Die haben mir ein Folgeabo verkaufen können, richtig. Und das ist ja auch schön. Ne? Also es ist ja, die sind ja auch zu einer gewissen Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Und
genau.
Das haben die ernst genommen, definitiv.
Ja, also, ja, wunderbar.
Genau. Ja, nee, das war krass, das war auf alle Fälle eine Wahnsinnserfahrung. Da habe ich auch echt super viel gelernt, auch über mich nochmal und so. Und war wirklich sehr, sehr beeindruckend dort.
Ja, stark. Das ist gut zu hören. Ich tendiere ja oft dazu, sowas, wie soll ich sagen, so zu belächeln, ja, braucht man nicht.
Komisch, habe ich gar nicht gemerkt, ja.
Ja, genau. Nee, also immer schon und bin immer der Meinung, ja, gesunde Ernährung, ein bisschen ausgewogen, viel Sport machen und dann läuft der Hase. Aber ist ja nicht immer so. Und mir ist dann mal aufgefallen, jetzt bei mir selber, ich werde jedes Jahr, aber da kannst du die Uhr nachstellen, so zwischen Weihnachten und Neujahr oder kurz danach werde ich krank. Also eigentlich immer. Ne, das ist irgendwie, die ganze Anspannung fällt von einem ab und dann bist du im Urlaubsmodus, dann, keine Ahnung, auf jeden Fall immer krank. Und dieses Jahr hat mich meine Frau, die Maria, dazu überredet, dass wir mal uns so eine, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, also auf jeden Fall so einen harten Vitamin-Cocktail intravenös beim Arzt reinhauen. Mhm. Und wir haben eine befreundete Ärztin, die macht sowas und saß mal bei der zu Hause im Wohnzimmertisch
mit der Nadel im Arm.
Ey, das sah aus, so lustig. Ja, und auch da habe ich es noch belächelt, da habe ich mir gedacht, ja gut, ich mache das jetzt aber mal mit, weil naja, und das erste Jahr, wo ich nicht krank geworden bin. Ist verrückt, oder?
Also es ist wirklich Wahnsinn, wie das funktioniert. Und
ich sage auch, wenn es nur ein Placebo ist ja auch egal, ne? Hauptsache es wirkt.
Ja, also bei mir, also die haben halt ein Blutbild gemacht, was halt richtig, also ne, nicht wie beim normalen Hausarzt, sondern halt einfach richtig krass, also mit allen möglichen Werten, und da merkst du halt so richtig, wie viel da fehlt. Also ich habe da auch verschiedenste Infusionen bekommen und so, um das halt wieder aufzufüllen und die Mängel dazu beseitigen. Und ich habe ja auch gedacht, ich meine, du weißt ja, ich ernähre mich eigentlich auch nicht so richtig scheiße. Also wir kochen immer frisch, wir machen immer alles Mögliche, ne? Und ich habe ja schon ein gewisses Knowledge über Essen. Aber ja, die meinten auch, du kannst das heutzutage, kannst du das nicht mehr auffüllen, einfach nur mit Essen, sondern du musst halt wirklich supplementieren.
Mhm.
Schauen wir mal.
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja, der eine sagt so, der andere so, aber letzten Endes, ey, solange es dir besser geht, alles gut, ne?
Genau. Ja. Jetzt habe ich auch wieder anständig hier mit dem Training auf der Rolle angefangen, um mal wieder den Schwenk Richtung Radfahren zu machen. Und da ist ja ein bisschen die Frage, wie schaut denn so dein Wintertraining aus?
Ja, ich bin ja eigentlich so ein 365-Tage-Radfahrer. Und sobald es halbwegs trocken draußen ist, fahre ich auch wieder. Ich bin dieses Jahr noch nicht gefahren, aber wir sind auch noch nicht so lange zurück. Deswegen habe ich noch keine Panik. Alles gut. Und ja,
meinst du, kannst du es immer noch, oder?
Ja, das machst du schon so lang, das verlernst du nicht.
Wie Fahrradfahren, ne?
Ja, und dann gehe ich einmal die Woche jetzt in die Halle, Hallentraining mit unserem Radsportverein hier. Da haben wir so eine Turnhalle von der Stadt. Das ist ganz geil, machen so Zirkeltraining. Das haut richtig rein. Mhm. Und ja, und dann ein bisschen Radfahren, das reicht eigentlich. Glaube ich, hoffe ich, denke ich.
Ja.
Und ich war jetzt 10 Tage am Stück Skifahren, hallo?
Ist ja auch Sport. Nur bergrunter, ne?
Nur bergrunter, ist ja richtig. Also, ja, und dann Ziehweg, weißt du, Kinder ziehen und so, das haut auch in die Schenkel.
Ach, daher heißt es, deshalb heißt es Ziehweg.
Mhm. Kennst du nicht den Ausdruck?
Doch, doch, kenne ich.
Doch.
Ja. Ja. Ich habe noch wenig Kinder gezogen bis dahin.
Ja, kommt alles noch.
Das kommt noch. Alles noch. Ja, ich finde auch, also ich gehe natürlich auch am liebsten raus. Muss aber sagen, dadurch, dass ich jetzt halt wirklich wieder angefangen habe, ein bisschen mehr zu trainieren und auch die Diätunterstützung ein bisschen nach vorne zu treiben, sitze ich halt auf der Rolle, was mir gar keinen Spaß macht.
Nee, furchtbar, ne?
Ich finde das wirklich furchtbar. Was wirklich ein Gamechanger für mich war, ich habe mir letztes Jahr einen Ventilator gekauft von Wahoo, so ein, der nennt sich Headwind. Und der ist seit diesem Jahr jetzt auch gekoppelt mit meinem Brustgurt. Und der stellt sich quasi, je nachdem wie hoch der Puls ist, stellt sich der Ventilator höher oder niedriger.
Und dann machst du jetzt Rückenwind auf der Rolle.
Ich mache jetzt Rückenwind vor allen Dingen, genau. Also wenn du Skifahren bergrunter als Training angibst, dann kann ich auch Rückenwind beim Fahrrad fahren.
Rückenwindtraining auf der Rolle.
nee, aber das ist wirklich geil, weil du halt einfach nicht so dolle schwitzt und das ist angenehmer. Und man kann natürlich super viele Netflix-Serien gucken. Das ist ganz praktisch. Da kann man sagen, übers Jahr gucke ich jetzt ja nicht so viel, aber im Winter kann man da sein Dokumentationswissen so ein bisschen auffrischen damit.
Ja, vielleicht versuche ich das auch nochmal. Also momentan ist mein Mindset eher bei Regen in Dunkelheit draußen Fahrrad fahren als auf der Rolle. Aber ich glaube, mit einer guten Serie oder so kann man das auch auf der Rolle ertragen. Und dann hast du ja außerdem auch noch Trainingslager-Finale bei mir gebucht.
Ich habe Trainingslager-Finale bei dir gebucht. Ich hoffe, das klappt. Du bist ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn Schnee liegt, ne? No friends on powder days.
Ja, that's correct, my friend. Aber genau. Hoffen einfach mal, dass kein Schnee liegt.
Ja, also ich sag mal so, dafür tut Europa ja alles. Von daher sollte das ja funktionieren, denke ich mal.
Ja, richtig.
Wenn du über das ganze Jahr durchfährst, dann ist ja so, irgendwann kommt der Zeitpunkt, und ich finde, das ist für mich immer genauso ein Tag, wo du merkst, okay, jetzt ist Winter. Jetzt ist der Herbst vorbei, jetzt ist Winter. Und das ist, wenn es so das erste Mal nach so einer langen Trockenphase im Herbst oder so, das erste Mal so richtig kalt und nass ist. Was machst du dann an deinem Rad? Also was ist so dein Wintersetup?
Also das dauert bei mir immer recht lange, bis ich was mache. Aber es sind in der Regel eigentlich nur die Reifen, die ich wechsle. Also ansonsten mache ich nichts groß. Also ich fahre nicht mit Schutzblechen auf einmal durch die Gegend und ziehe mir keine Neoprenüberschuhe an und auch Fahrwerk. Also das, da bin ich auch ein bisschen stiefmütterlich. Wenn ich nicht gerade doch nochmal ein Rennen einchecke, kontrolliere ich den Luftdruck am Fahrwerk eigentlich auch sehr selten. Und das wird ja im Laufe der Saison sowieso immer weicher. Das heißt, zum Winter hast du schon das weiche Winterfahrwerk quasi automatisch. Und dann, ja, dann, wie gesagt, nur noch Reifen. Da mache ich schon Matschreifen drauf oder Regenreifen. Und dann natürlich Pflege, ne? Viel Pflege. Also ich putze mein Rad schon nach jeder Fahrt. Zumindest abspritzen mit dem Wasser und ein bisschen Öl auf die Kette und Dämpfer. Ich denke, das ist wichtig, damit du auch die Lebenszeit deiner Komponenten erhöhst.
Ja, ja, definitiv. Gerade so Ketten und so, die fahren sich ja durch Matsch und vor allem auch Bremsbeläge fahren sich ja durch Matsch und so deutlich schneller runter.
Und, ja, vor allem, wenn du nach dem Abspritzen nicht einölst, dann hast du am nächsten Mal so einen Roststrang, der dich anlächelt. Ja. Ne, ist auch genau. Doof.
Ja.
Hast du schon mal mit Wachs rum experimentiert auf der Kette?
Überhaupt nicht. Da muss man, glaube ich, ein bisschen besser drauf sein wie ich. Also ich
soll geil sein, ne? Soll
ich schmier da einfach immer nur neues Kettenöl drüber und fertig. Aber tatsächlich, bei mir sind es auf alle Fälle Schuhe, die wechsle ich. Dann nehme ich nämlich so Schuhe, die halt einfach für den Winter sind, die gefüttert sind, weil kalte Füße finde ich irgendwie unangenehm. Ich nehme normalerweise einen Reifen mit einem weicheren Compound, weil so ein Compound im Winter, wenn es kalt ist, ja einfach härter wird. Ja, und damit das dann nicht negativ irgendwie ist, nehme ich halt einfach einen super soft Compound oder so und fahre dann damit rum. Weil Rollwiderstand, wenn es komplett matschig ist, ist ja auch eigentlich scheißegal. Und der wird natürlich auch besser, umso härter der Compound ist. Also das ist auf alle Fälle, was ich mache. Bisschen weniger Luftdruck fahre ich in den Reifen und ich verändere schon das Setup von meinem Rad. Einfach, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich im Winter fahre und viel anhabe, ja, also irgendwie eine Jacke und so, dann bin ich so ein bisschen eingeengt und dann kann ich mich auf dem Rad nicht so gut bewegen wie im Sommer und dadurch fahre ich echt defensiver. Und wenn du nicht so aktiv auf dem Rad bist, finde ich, braucht man ein bisschen weicheres Setup, weil so ein hartes Setup verzeiht halt auch einfach weniger Fehler.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und deshalb merke ich schon, dass ich da, sobald ich halt auf so ein Winter-Setup switche, ist es halt schon, ist ein bisschen was dran zu tun. Also Luft raus, alles ein bisschen weicher und der ganze Krempel. Genau, und auch Rebound mache ich halt eigentlich so ein paar Klicke schneller, auch aus dem Grund, auch da, ne? Wenn es kalt wird, wird das Öl halt irgendwie ein bisschen zähflüssiger und du hast halt eh schon ein bisschen mehr Rebound, von daher mache ich das einfach ein bisschen auf und dann fühlt es sich fast so an wie im Sommer.
Ja, okay. Genau. Ja, man sieht, du gehst das professioneller an als ich. Ich fahre halt.
Ja, genau. Du bist halt ohne Dinge. Wo könntest du stehen, wenn du den ganzen Quatsch machen würdest?
Ah, das habe ich mich früher manchmal gefragt, aber egal. Aber
hat ja auch so gereicht, ne?
Hat auch so gereicht für das, was wir gemacht haben, hat es auch so gereicht, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal erzählt habe, die hole ich in der Thematik immer gerne raus. Wir haben mal mit der Nationalmannschaft so Zeittraining gemacht, da sind wir ein halbes Wochenende vor der deutschen Meisterschaft angereist, um die Strecke der deutschen Meisterschaft schon zu trainieren, also mit der Nationalmannschaft. Unter anderem war natürlich auch unser allerbester deutscher Fahrer Markus Klausmann am Start. Und unser Bundestrainer hatte so eine Lichtschranke, wo er Sektionen gemessen hat. Ne? Und wir waren eigentlich, so das ganze Nationalteam war immer so in diesen technischen Passagen so ungefähr gleich schnell. Also klar, Klausmann war wahrscheinlich immer schon der Schnellste, aber da waren keine großen Unterschiede. Ne? Mhm. Und im Rennen hat der Bundestrainer, früher gab es doch auch Tretstücke auf so Downhill-Rennen, da hat er diese Lichtschranke auf ein Tretstück gestellt und da hat mir der Markus irgendwie 8 Sekunden abgenommen. Also weiß man, wo man die Rennen verloren hat. Ne?
Ja.
Ja, aber für die 8 Sekunden hat er halt auch wirklich 12 Tage im Monat mehr trainiert wahrscheinlich als ich. Und dann weiß ich nicht, ob es mir das wert war, wäre gewesen, keine Ahnung.
Naja. Ja, also der hat das Thema Training schon auf alle Fälle mal sehr ernst genommen, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, den müssen wir auch mal einladen. Das ist, glaube ich, auch ein spannender Gesprächspartner hier für unseren Podcast.
Definitiv. Ich war ja mal bei dem zu Hause. Alte
Storys. Ja, ah, cool.
Und wir haben den ja auf dieser ersten Tour von Sended, also wo wir diese Pakete ausgeliefert haben, da waren wir bei dem zu Hause und haben uns das alles angeschaut und so. Der hat ja auch so eine Suspension Company mittlerweile, ne? Exakt. Und ich finde den wirklich total sympathisch. Ich glaube, der ist einfach nur, wenn man gegen den Rennen fährt, ist er nicht so sympathisch, aber ansonsten ist er echt ein cooler Typ, finde ich. Also ich mag den und gerne, ja. Also der hat auf alle Fälle viele, viele Geschichten zu erzählen und er fährt ja auch immer noch gut. Und mittlerweile sind ja auch seine Junioren echt richtig, richtig stark am Rad, ne?
Ja, also Markus, wenn du zuhörst, ne? Ruf mich an. Machen wir.
Ruf mich an.
Ruf mich an.
Das wäre doch ganz cool. Ja. Und genau, also hast du jetzt noch irgendwelche großen Sachen geplant diesen Winter, bis die Saison wieder richtig startet, um fit zu werden? Oder lässt du es halt wirklich so drauf ankommen und deine ganzen Hoffnungen liegen auf dem auf dem Trainingscamp mit mir im Finale, dass ich dir nicht mehr zeige, wie es funktioniert?
Ja, ja, erstens das. Nee, und meine Strategie ist ja, wie gesagt, ich muss nichts tun, um wieder fit zu werden. Ich versuche einfach, dass im Winter die Fitness gar nicht weggeht. Also ich versuche wirklich einfach genauso viel weiterzufahren. Das klappt natürlich nicht so, wie man das möchte, aber ich versuche es halt trotzdem. Und ja, am Ende muss man nicht dann im März oder so nach Malle fliegen und Rennrad fahren, damit man wieder auf ein Level kommt. Das ist schon besser.
Ja. Okay. Sehr gut.
Ja, Mann.
Jetzt haben wir uns ein bisschen ein Thema ausgesucht, was wahrscheinlich gerade sehr, sehr präsent ist im ganzen Bike-Kosmos. Und zwar, wie geht's eigentlich unserer Branche? Ich meine, man hat jetzt irgendwie über den Dezember und so mitbekommen, dass doch einige Companies in Schieflage gekommen sind. Unter anderem auch dein Partner, wo dann alle gesagt haben, ja, Rocky ist pleite. Danach kam aber relativ schnell ein Statement von allen Fahrern, dass es eben nicht so ist, dass diese Company jetzt Geschichte ist, sondern dass es da anders weitergeht. Vielleicht magst du dazu mal ganz kurz was sagen zum Stand bei Rocky.
Ja, das ist immer Wahnsinn, ne? Wenn irgendwas im Netz von der Meute kommentiert wird und eigentlich hat keiner Ahnung, ne? Ich habe das ja schon mal gesagt, da ist immer viel Meinung und wenig Ahnung.
Okay, aber das ist auch das Konzept unseres Podcasts.
Ja, das ist natürlich das Konzept, ganz viel Meinung, wenig Ahnung. Ja, aber ich versuche das immer zu markieren, wenn ich irgendwas sage, wovon ich keine Ahnung habe und nur eine Meinung wiedergebe. Oder wenn ich schon glaube, ich habe Ahnung. Also mich haben auch wirklich Leute angerufen so oder auch diese Pressemitteilung weitergeleitet, wo es hieß hier Rocky Mountain, finito la musica. Und dann habe ich mir gesagt, ich kann dazu nichts sagen, weil ich weiß es nicht, ich habe nichts dazu gehört. Ich wurde nicht informiert. Und mittlerweile ist natürlich anders. Wir haben Gespräche gehabt und es ist so, das ist schon so eine Art Insolvenz, aber ganz anders, wie das in Deutschland abläuft. Ist ja eine kanadische Firma. Und in Kanada, also es ist jetzt auch hier nur so Halbwahrheit, die ich wiedergebe wahrscheinlich, aber es ist so eine geschützte Insolvenz, sagt man wohl dazu. Mhm. Und die ist dazu da, also die wird sowieso nur Firmen ermöglicht, wo man sagt, die sind zukunftsfähig, ja. Wo es jetzt doof wäre, die vor die Wand zu fahren. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, ne? dass das so eingeschätzt wird. Und das ermöglicht der Firma, dass sie erstmal keinerlei Schulden begleichen muss. Dass auch von außen niemand ein Insolvenzverfahren eröffnen kann, so wie das auch in Deutschland ja möglich ist. Du kannst ja von außen auch eine Firma in die Insolvenz treiben. Und sie haben natürlich einen stark gelockerten Arbeitnehmerschutz. Sie können jetzt auch Leute entlassen, ohne hohe Abfindungen zahlen zu müssen. Ist natürlich für die Leute, die entlassen werden, sehr doof. Aber für die Brand an sich ist es halt eine Möglichkeit, da über die Runden zu kommen. Und ja, so wie ich gehört habe, schaffen die meisten Firmen das auch dann, dieses Verfahren, um wieder über die Runden zu kommen. Und es ist ja auch nicht so ein investorgetriebener Laden wie viele andere Brands in der Branche, sondern es ist ja Inhaber geführt. Und da arbeiten nämlich viele Leute mit Passion und Herzblut. Und ich glaube schon, dass die es schaffen, weil in meinen Augen, also nicht nur, weil ich seit 18 Jahren ja mit denen zusammenarbeite, aber ich glaube, das sind wirklich Leute, die Sache machen, weil sie das Radfahren lieben und weil sie es entwickeln lieben und weil sie geile Bikes bauen wollen und nicht, weil sie den Cashflow generieren wollen. Aber ich kann ja auch viele Firmen in der Bikebranche sagen, denen ist, glaube ich, egal, ob sie Kühlschränke, Waschmaschinen oder Fahrräder verkaufen, da geht es einfach nur um Kohle. Und das ist bei Rocky einfach nicht so, ne? Eine Brand, die so lange schon dabei ist und so viel Geschichte geschrieben hat, dass da weht ein anderer Wind. Und also es wäre schon echt Drama, wenn die über die Wupper geht, ne?
Ja, es ist, ja. Ich meine, Rocky ist ja wirklich einfach eine Geschichte oder eine Bike-Brand mit Geschichte, die, glaube ich, den Sport ja so mitgeprägt hat wie wenig andere, ne? Und von daher, ich meine, die haben früher mit den Freeridern viel gemacht und haben dieses ganze Thema Freeride irgendwie weiterentwickelt und auf ein neues Level gebracht. Und ich muss sagen, ich bin auch immer noch mega Fan von den, ich sag mal, Athleten, wobei viele von denen ja mittlerweile nicht mehr Athleten sind, also Wade Simmons oder Thomas Vanderham. Das sind schon auch immer noch so die Leute, die mich am meisten inspiriert haben.
Die sind aber beide noch dabei, ne? Die du jetzt rausgepickt hast.
Ja, die sind beide noch dabei, ja, aber das sind ja eben nicht mehr so Athleten im athletischen Sinne. Ich glaube, Wade macht mittlerweile auch viel Vertrieb. Thomas ist vor allen Dingen für Shimano unterwegs und testet da neue Produkte. Und das sind so deren Hauptjobs mittlerweile. Aber trotzdem, so, ja, immer noch, finde ich, sind das halt die coolsten Typen. Und ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich habe hier ein paar Freunde, mit denen ich wirklich sehr viel unterwegs bin. Und irgendwann habe ich so gemerkt, dass diese ganzen alten Filme nicht kennen. Doch, wir beide haben da sogar schon drüber gesprochen.
Ja, wir haben da fast eine halbe Folge zugemacht, genau.
Genau, und ich meine, da sind halt auch, also wenn ich Wade fahren sehe oder Thomas, dann finde ich Radfahren einfach geil, auch wenn ich vom Rechner sitze oder vom Fernseher sitze. Und das berührt mich immer noch so, wie diese Leute fahren. Ich meine, die machen nicht die krassesten Tricks, sind nicht die schnellsten Berg runter, aber den Style, den die haben auf dem Rad, und der liegt natürlich auch an der Passion, die für den Radsport haben, das ist halt Wahnsinn. Und das kriegt mich immer noch, und das ist natürlich auch einfach sehr eng mit Rocky verbunden, von daher wäre es wirklich sehr, sehr schade, und ich gehe auch nicht davon aus, dass es diese Firma dann irgendwann nicht mehr geben wird, sondern dass es da weitergeht, und drückt da auf alle Fälle ganz doll die Daumen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und ich hatte das ja auch in unseren Weihnachtsgrüßen mal so kurz angesprochen. Ich finde es auch so ein bisschen schade, wie in der Community, in der Bike-Community, so grundsätzlich, jetzt nicht gar nicht Rocky gegenüber, sondern eigentlich allen Brands gegenüber, so ein bisschen so eine Häme jetzt aufkommt, dass es denen schlecht geht, weil die hätten ja auch so viel Geld verdient während Corona und so. Und jetzt geht es denen halt schlecht und haben sie ja ein bisschen auch verdient und bla. Und ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil es ist ja ein ganz normaler Mechanismus in unserer Marktwirtschaft, dass wenn die Nachfrage hoch ist, dass dann auch die Preise hochgehen, und wenn die Nachfrage niedrig ist, gehen auch die Preise wieder runter, und jeder ist ja freiwillig, kauft er ja zu irgendeinem Preis. Also ich zum Beispiel an meinem eigenen Beispiel, wir haben uns letztes Jahr oder vorletztes, ich glaube jetzt muss man vorletztes sagen, einen neuen Camper gekauft. Sicherlich in einer absoluten Hochpreisphase, ja. Mhm. Und die Camperbranche ereilt gerade langsam, aber eigentlich ein ähnliches Schicksal wie die Bikebranche. Ja, viel zu viel Fahrzeuge am Markt, die ersten Companies gehen pleite und die Preise sind im freien Fall. Und ich käme jetzt nie auf die Idee, mich darüber zu freuen. Also ich kann mich höchstens über mich selber ärgern, dass ich nicht Geduld hatte und dann zu so einer Hochpreisphase gekauft habe. Aber die Entscheidung habe ich alleine gemacht, und damit muss ich klarkommen, und ich kann nicht sagen, jetzt hier ist irgendein Camperhersteller, ist ja ein blöder Hund, weil damals waren die so teuer und jetzt sind sie so billig. Also wenn einer ein blöder Hund ist, dann der zu dem Zeitpunkt kauft.
Ne? Ist ja so. Ja, du hast da recht, und ich würde das auch für die meisten Brands unterschreiben. Bei manchen Brands muss man aber auch wirklich gestehen, also wenn ein Rad im Laden steht und in der Zeit, wo es im Laden steht, wird der Preis viermal erhöht.
Ja, dann kauft das nicht.
Ja, klar, aber es ist natürlich schon so, wo man so denkt, also muss es sein, weil ihr habt das jetzt irgendwie nicht teuer eingekauft oder sonst irgendwas. Also müsst ihr dann da jetzt, ich meine, die Räder sind schon so gerechnet, dass da Profit dran ist. Wenn ihr dann jetzt den Profit da nochmal hochschrauben müsst, ich meine, du kannst dann immer noch sagen, ja, ne, wir geben halt einfach keine Rabatte mehr oder sonst irgendwas, ja, dann ist es auch für mich vollkommen okay, und das ist ja auch das, was du meintest mit Nachfrage reguliert den Markt. Wenn es halt keine Nachfrage gibt, musst du mit Rabatten arbeiten, aber wenn du eine unverbindliche Preisempfehlung rausgehauen hast und dann ohne Grund, außer, wir könnten jetzt noch mehr Geld damit verdienen, dann die Preise hochschraubst, dann finde ich das schon irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde, das hat dann nichts mehr mit diesem Angebot-Nachfrage-Geschichte zu tun, sondern das ist dann wirklich so, ja, okay, die versuchen uns jetzt hier wirklich so das Letzte da raus zu quetschen.
Gebe ich dir recht.
Und gerade wenn man jetzt...
Aber dann, aber dann ist das ja der Zeitpunkt, wo du die Marke scheiße finden musst und nicht 2 Jahre später, wenn sie fast pleite gehen. Klar, da kann man vielleicht ein bisschen schadenfroh dann sein.
Ja, aber, genau.
Eigentlich muss man recht. in dem Moment sagen, das ist eine blöde Marke, indem sie solche Sachen machen. Und das haben ja auch nicht viele gemacht.
Nee, genau. Also es sind vereinzelte, die das gemacht haben. Und ich würde genauso sagen, es sind auch vereinzelte Händler, die halt gemerkt haben, okay, also wir können ja alles verkaufen. Und die Nachfrage ist da. Wir werden jetzt hier richtig scheiße. Service, den gucken wir mal, wann wir den mal wieder wann anders machen. Aber jetzt schieben wir hier mal raus. Auch das ist so eine Sache, wo ich mir so denke, keine Ahnung. Also ich habe hier schon mal, ist wirklich schon lange her, einen Podcast mit Open Road gemacht, mit Yoshi, das ist ein Freund von mir, der hat hier einen Bikeladen. Der hat die Preise nicht hochgeschraubt, der hat einen super Service gemacht in der Corona-Zeit. Und klar war es ein bisschen mehr zu tun, aber trotzdem hat er das halt hingekriegt. Und dem geht's jetzt auch super. Der hat jetzt keinerlei Probleme, weil die Leute gehen halt immer noch dahin. Die haben schon auch ihre Aufträge noch, weil halt einfach die Räder gehen ja auch gerade bei so einem Wetter jetzt noch mehr kaputt, müssen noch mehr geserviced werden. Aber natürlich, wenn ich einen Händler habe, der sagt, nee, also ich nehme hier nur dein Geld. Ich habe hier von einem Händler gehört, der sagt dann zu seinen Leuten, die halt mit den Leuten im Kontakt, mit den Kunden in Kontakt sind, nicht damit aufhalten, weitermachen, Geld verdienen. Wo du so denkst, ja, okay, aber ja, ich weiß nicht, ob es dem dann vielleicht doch irgendwie recht geschieht. Weil du kannst in einer Phase, wo es dir halt, wo es halt leichter ist, wo es ein Verkäufermarkt ist, musst du ja trotzdem auch immer noch irgendwie cool zu deinen Leuten sein. Es ist immer eine Wellenform und wenn du auf der hohen Welle verzockst, dann kommt auf der niedrigen Welle auch keiner mehr zu dir.
Ja, 100%. Also ich glaube, Händler, die nicht arrogant geworden sind in der Zeit, die werden jetzt auch durch die Krise kommen, wenn sie nicht gerade viel zu viel bestellt haben und jetzt ein Cashflow-Problem bekommen, aber sonst...
Ja. Aber ich finde da, also das ist halt was, wo man, also da siehst du einen Händler oder kann man einen Händler ganz gut einschätzen, man kann aber auch Freunde zum Beispiel ganz gut einschätzen, wenn du merkst, okay, wie verändern die sich, wenn die zu viel Aufmerksamkeit bekommen? Und das ist ja nichts anderes wie beim Händler, wenn der zu viel Aufmerksamkeit bekommt, weil viele Leute bei dem vor der Tür stehen und Rat haben wollen und dann verändert er sich zum Negativen und sagt, ja okay, aber hier, ne, das ist nicht mehr meins, weil ich will jetzt nur noch mein Geld verdienen und nur noch meine Vorteile da sehen, dann weißt du auch, wo du daran bist, sowohl bei Händler wie auch als Freund.
Ja, exakt.
Genau.
Ganz genau. Aber wie sieht es denn bei dir aus? G-Host ist ja, den geht's glaube ich auch nicht so prickelnd, oder?
Da ist es tatsächlich genauso wie bei dir. Ich höre von außen ganz, ganz viel von, oh ja, ach so, du bist noch bei Ghost und ah ja, krass, ja, aber denen geht's ja auch nicht gut. Und wenn du mit den Leuten von Ghost sprichst, ist es eigentlich
dann kein ghosten Thema. Die dich.
Richtig, okay, ja. die ghosten mich. ist es kein Thema, sondern da ist so, okay, ja, komm, hey, wie machen wir weiter? Was geht ab? Was haben wir für Projekte? Da ist nichts, dass jemand denkt oder dass jemand äußert, oh ja, scheiße, uns geht's jetzt irgendwie nicht gut, was machen wir? Sondern es ist wirklich so, ja, lass nach vorne gehen. Und das finde ich halt mega cool. Das liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen daran, ich meine, auch Ghost gehört zu so einer Investmentfirma, die aber ein bisschen anders das Ganze handhabt wie so eine Aktiengesellschaft. Also ich weiß nicht genau, wie es da ist, aber so wie ich das mitbekomme und so wie auch die Gespräche mit Ghost immer waren, ist es wirklich so, ja, die haben die Brand gekauft oder haben die komplette Axel-Gruppe gekauft und wollen das Ding aber in die Zukunft führen. Und da geht es nicht darum, dass jetzt, wo es mal schlecht läuft, das Ding abzustoßen, zuzumachen, sondern wirklich die glauben an die Marke, die glauben an die komplette Gruppe und deshalb wird auch da in einer schlechteren Phase zugestanden, was ich wirklich sehr, sehr gut finde.
Ja, also ich glaube, das steht außer Frage, dass wir in einer Branche hier sind, die zukunftssicher eigentlich ist, ne? Also es ist ja eine Krise mit Ablaufdatum und ja. Jetzt muss einfach, also wichtig ist, dass die Leute, die Firmen diese Zeit überstehen irgendwie finanziell. Und wenn du natürlich deine Gehälter nicht mehr bezahlen kannst, deine Leute nicht bezahlen kannst und so, dann ist schwierig. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir eine viel bessere Ausgangslage wie andere Branchen, die jetzt in der Kreide stehen. Ja, also Stahlindustrie oder die Autoindustrie oder so. Das sind ja elementare Krisen, wo jetzt auch erstmal gar keine Lösung am Horizont ist. Und ich glaube, diese Krise in der Fahrradbranche, die ist zeitlich limitiert. Das geht wieder aufwärts, weil ist einfach, Fahrradfahren ist die Zukunft. So oder so.
Ja. Das denke ich auch. Und aber was denkst du dann, woran liegt das, dass es gerade nicht so läuft? Also es hat ja mehrere
ja, Aufschlüsse wahrscheinlich. Ja, es wurde ja schon hundertfach gesagt eigentlich, ne? viel Nachfrage, dann haben die viel bestellt. Jetzt ist viel zu viel Ware am Markt und eigentlich keine Nachfrage mehr da, weil alle haben Räder und selbst die kein neues haben, ist es eine ungemeine Konsumzurückhaltung in allen Bereichen, weil die Leute ihre Kohle ein bisschen zusammenhalten wegen dieser multipolaren Krisen, die wir gerade überall haben, wo jeder nicht weiß genau, was kommt da als nächstes auf mich zu, wird Benzin teurer, wird Gas teurer, wird die Milch teurer, keine Ahnung. Ich meine, für Böller ist immer Geld da, das haben wir jetzt gesehen, aber bei allem anderen hört der Spaß auf und deswegen kaufen die Leute auch keine Fahrräder. Deswegen wäre ich für mehr Fahrräder und weniger Böller.
So nämlich. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ein großes Problem ist, dass in dieser Corona-Phase, wo es halt richtig gut lief, da brauchte man halt auch super viel Manpower. Und ich weiß nicht, wie es so bei dir im Umkreis ist, aber bei mir ist es schon so, dass diese Firmen, wo du früher irgendwie mit einem zu tun hattest, hast du mittlerweile mit 6 Leuten zu tun oder 5 Leuten. Und diese ganzen Systeme sind so aufgeblasen und jetzt fehlt halt irgendwie so ein bisschen die Kohle, um diese Systeme zu bezahlen. Und da ist halt schon so ein bisschen die Frage, ich meine, du merkst ja jetzt auch, dass überall irgendwie so ein bisschen zurückgefahren wird an Manpower und Leute, die halt jetzt gehen, werden vielleicht nicht wieder neu besetzt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass man sich da so ein bisschen verloren hat, die Teams so schnell so groß geworden sind und man auch nicht so richtig darauf achten konnte, dass man gesund wächst, weil es einfach viel zu schnell gehen musste. Und deshalb sind auch ganz viele Abläufe, glaube ich, immer noch sehr, sehr träge. Und die 7 Leute machen mittlerweile gefühlt, kommt da weniger bei raus, wie früher die eine Person, die es gemacht hat. Einfach, weil die konnte es halt einfach entscheiden. Und mittlerweile ist halt natürlich sehr, sehr viel Meeting-Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie oft du ein Teams-Call oder ein Skype-Meeting oder was gibt's noch, Zoom-Meeting mit irgendwelchen Leuten hast und am Ende des Meetings ist, ja cool, also dann fassen wir das jetzt nochmal zusammen und dann machen wir einfach nochmal ein Follow-Up-Meeting. Und du denkst so, aber früher haben wir das halt einfach entschieden und dann haben wir das gemacht und dann war es doch cool. Da musste man doch jetzt nicht irgendwie noch so 7-mal mit 18 Leuten da drin sprechen. Und das finde ich keine Ahnung, natürlich, das sind halt einfach mittlerweile Apparate, die halt so viel Geld kosten und gar nicht so richtig für Umsatz sorgen.
Ja, so Strukturen, die zu schnell wachsen und teilweise auch ein bisschen unkontrolliert, weißt ja, wie man das nennt, in der Humanmedizin ist das ja Krebs, ne? Also, klingt jetzt wie ein Gag, aber ist so, ne? Wenn es einfach außer Kontrolle gerät, das ist nie gesund.
Ja. Ich glaube, man konnte da auch nicht viel gegen machen, weil es war halt einfach eine Sondersituation, dass man halt super schnell da ganz viel Arbeit hatte. Und dann war das halt einfach auch so. Aber damit muss man ja jetzt einfach leben und muss das halt, glaube ich, in den Griff kriegen. Und ich glaube, auch alleine deshalb schon ist das eine Krise mit Ablaufdatum, weil natürlich diese Prozesse, die vielleicht am Anfang ein bisschen wirr waren, sich dann ja auch irgendwann einspielen. Ne? Ja. Und ich meine, irgendwann hat doch jeder rausgefunden, dass nicht der gewinnt, der die meiste Zeit im Zoom-Call hängt. Und dann wird das, glaube ich, alles ganz gut. Und von daher, ich blicke der Zukunft wirklich sehr, sehr positiv entgegen.
Ja, also der ganz nahegelegene nicht, aber so, ich glaube, ab nächstem Jahr vielleicht wieder. Aber ich meine, wir gucken hier so ein bisschen in die Glaskugel. Vielleicht hört ja jemand zu, so ein richtiger Branchen-Insider und sagt, ey, ladet mich nochmal in euren Podcast, ich freue mich über eine Nachricht. Würden wir machen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Das würde mich wirklich unfassbar interessieren, weil auch hier wieder viel Meinung, wenig Wissen.
aber davon eine Menge.
Ja, aber das wäre eigentlich auch ein schöner neuer Sticker für uns, oder? Hot Seat to Cold Brew. Viel Meinung, wenig Wissen.
Ja, ich kümmere mich drum, mach ich.
Du kümmerst dich drum,
Wir wollten ja noch so ein bisschen ins Merchandising-Business einsteigen. Da werden Sticker doch, können wir direkt mal machen. Wir müssen mal einen Online-Shop aufsetzen. Vielleicht haben wir Leute auch Bock, irgendwie Support an uns zurückzugeben, dass sich das ganze Gequatsche hier auch lohnt.
Ja, tatsächlich, wir haben ja damals schon in Single Trails und Single Malt haben wir ja Sticker weggegeben und alles Mögliche und die konnte man bei mir im Online-Shop bestellen und ich habe die dann halt irgendwie rausgeschickt. Wir können ja mal wieder sowas machen, weil ich glaube, das ist echt ganz cool und macht auf alle Fälle Spaß. Und du bist ja eh King of Merchandising.
Ja, es war, ich höre auch zurzeit noch sehr gerne einen ganz anderen Podcast, anderes Thema, völlig andere Welt, nerdig. Und die haben auch recht viele Hörer und haben dann, die machen sich sehr viel Arbeit. Und dann haben die gesagt, sie müssen ja irgendwie auch mal gucken, dass so die Produktionskosten zumindest gedeckt werden, und haben dann unter ihren Hörern so eine Art Umfrage gestartet, was denn so eine gute Idee wäre. Da gibt's ja dieses Patreon, ne, wo man, glaube ich, irgendwie so spenden kann. Dann hatten sie auch gesagt, ja, wir können aber auch einfach den Podcast kostenpflichtig machen. Und dann haben sie gesagt, wir können aber auch einen Merchandising-Shop machen, wo man sich, weiß ich nicht, eine T-Shirt, Tasse, Bettvorleger bestellen kann. Und dann hat die Community so abgestimmt. Es ist, glaube ich, auf diesen Merchandising-Shop rausgelaufen. Und tatsächlich wird da auch recht munter und fidel eingekauft. Finde ich, also vielleicht wäre das ja für
Finde ich auch das Schönste, also, um ehrlich zu sein. Ich bin ja auch immer, also wenn ich von irgendwem was, wenn ich irgendwie ihn cool finde, dann versuche ich von dem irgendwie was zu kaufen. Ja, also ob das
dann kauft von uns ja keiner was, Tobi.
Ja, gut, okay. Nee, aber irgendwelche Bücher von irgendwelchen Leuten oder irgendwie so Krempel, weißt du, also da bestelle ich schon immer mal wieder was, weil ich das halt genau aus diesem Grund cool finde, Leuten was zurückzugeben. Wir überlegen uns das mal und machen vielleicht auch mal so eine Umfrage. Ich glaube nicht, dass wir das in dieser Folge machen, weil ich gar nicht weiß, wie das technisch umzusetzen ist. Aber wir werden das in den nächsten Folgen mal nachholen. Und vielleicht ist das ja wirklich eine Sache, dass wir da mal was machen können, wo man sich dann auch auf der Straße als Hörer von Hot Seats and Cold Brew identifiziert.
Nice, genau. Und sonst freuen wir uns natürlich immer über eine Bewertung und Follower auf Instagram or whatever. Business Support.
Richtig. So, jetzt zum Schluss muss ich allerdings noch mal ganz kurz hier das Thema Bike verlassen und noch mal auf ein Thema hinweisen, was du gerade schon angesprochen hattest, und zwar Thema Böllern und das ganze Thema Silvester. Weil es gibt gerade eine Petition, und da geht es um bundesweite Böllerverbot für die nächsten Silvester. Ich habe das jetzt schon unterschrieben, und vielleicht ist das ja auch für die Leute, die jetzt hier hören und sagen, ja, mir ging das dieses Jahr auch ganz schön auf den Sack, mit dem ganzen Böllern, mit den ganzen Verletzten, mit den ganzen abgebrannten Wohnungen und Häusern. Ja. Vielleicht kann man sich da mal die Zeit nehmen und das unterschreiben. Grundsätzlich muss ich sagen, ich finde das schon immer ganz schön, dieses Geböllere. Also nicht dieses Geböllere, sondern halt diese Raketen. Und verstehe auch, dass man das nicht ganz lassen möchte. Ich bin aber ein Riesenfan davon, das halt einfach von professioneller Hand organisieren zu lassen.
Ja, dann sieht es auch schöner aus. Also,
genau.
Weißt du, ein organisiertes Feuerwerk, wo alle hochgucken, sich freuen, fertig. Das, glaube ich, wäre allen geholfen.
Ja, genau. Wir haben es tatsächlich so gemacht. Ich meine, wir haben ja zwei Hunde. Einem Hund ist es ziemlich scheißegal.
Ja, unserem auch.
Dem anderen Hund ist es halt einfach überhaupt nicht egal. Also die ist schon 3 Tage vorher zittert, die schon geht kaum noch raus, ist wirklich komplett, also es ist so krass, wie ein Hund zittern kann, ja.
Das wie wenn du auf einen dicken Gap zufährst, kann man sich das so vorstellen?
Ungefähr so, genau, richtig. Und wir haben die halt jetzt an Silvester, war die halt dann, also wir waren bei Freunden, wir haben die dann damit reingenommen, die war nicht allein im Auto. Die hat aber trotzdem, sobald es geknallt hat, hat die sich unter den Tisch verzogen, hat halt wirklich geheult. Und wir sind dann eine halbe Stunde vor 12 Uhr sind wir auf die Autobahn gefahren, weil wir von dort aus nach Hause fahren mussten. Und haben Silvester auf der Autobahn verbracht, einfach weil es dort am wenigsten knallt.
Und aber ist auch ein Geheimtipp, ist bestimmt leer auf der Autobahn, oder?
Ja, es sind ganz viele Leute mit Hundeboxen im Auto. Und auch unterwegs. Es war wirklich krass. Crazy. Ich meine, du weißt ja, ne, wir waren schon mal bei euch da, also in Sechsten, da sind wir dann auch kurz vor 12 reingegangen und haben halt irgendwie um den Hund gekümmert. Die letzten Jahre sind wir irgendwie immer hinten in irgendwelche Täler reingefahren, da wo es nicht knallt, um den Hund zu entlasten. Und jetzt waren wir halt eben auf der Autobahn, und das ist halt schon krass, dass man das halt einfach machen muss, damit es den Tieren halt gut geht. Und ich meine, es gibt halt einfach Tiere, die sind halt nicht so einfach zu bewegen. So ein Pferd, mit dem fährst du nicht mal so ganz einfach auf die Autobahn, und das ist halt einfach so schade. Und ich meine, Tiere sind ja nur ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Tatsächlich ist es so, dass da, wo ich herkomme, aus dem Ort, da wo meine Eltern auch noch wohnen, nebenan in dem Haus ist eine Familie letztes Jahr eingezogen, die denen das Haus vorher komplett abgebrannt ist, weil eine Rakete bei denen reingeflogen ist. Und das ist eine Gärtnerei, wo ich tatsächlich früher auch mal Praktikum gemacht habe. Und denen ist an Silvester eine Rakete reingeflogen, das ist komplett alles abgebrannt, die komplette Gärtnerei, das komplette Haus, alles, so dass es auch nicht mehr wirklich zu renovieren ist. Also mussten die aus ihrem Krempel da raus und haben jetzt einfach das Haus neben meinen Eltern gekauft, weil die in ihres nicht mehr einziehen konnten. Und das ist halt schon krass, ne? Und dann hatten die Leute nichts anderes zu tun, wie zu denken, okay, krass, ein Haus brennt, da kommt Feuerwehr. Lass doch mal die Raketen auf die schießen. Ist ja auch eine richtig gute
Wahnsinn.
Idee. Und da muss Wahnsinn, man sagen, wir sind ja nicht in Berlin. Wir wohnen in einem ganz, ganz kleinen Kaff im Kölner Umland. Da ist nicht viel los. Und ich frage mich immer so, ich meine, die Leute, die da die Raketen auf ein Feuerwehrauto schießen, die siehst du doch morgen wieder beim Bäcker. Ja. Also, weil da wohnen halt irgendwie ein paar tausend Leute in dem Dorf. Das finde ich schon crazy, wie man sowas machen kann und wie man überhaupt das halt einfach noch so durchgehen lassen kann. Ich meine, auch da will man wieder sagen, ja, man will ja jetzt den Leuten nicht alles verbieten. Ja, okay, aber die kriegen es ja scheinbar auch nicht hin. Und ja, es sind vielleicht ein paar wenige, aber jedes Jahr reichen diese paar wenigen aus, um da wirklich einen Schaden anzurichten. Und ist in meinen Augen so,
Wenn du überlegst, was alles verboten wird, darfst jetzt nicht mehr den Deckel von der Plastikflasche abmachen, dann sollte doch so ein Böllerverbot auch machbar sein, oder? Also
ja, finde ich auch. Und ich meine, früher war es halt so, da hat halt einer in der Klasse Scheiße gebaut und durften alle nicht auf Klassenfahrt. Und ja, natürlich, das ist Scheiße, aber es ist halt einfach so. Also es kann auch nicht sein, dass halt so ein paar wenige da wirklich alle in Gefahr bringen und finde ich schon krass. Und von daher, wenn ihr ein bisschen die Zeit habt oder euch damit beschäftigt und ihr vielleicht auch so ein bisschen der Meinung seid, wie ich hier oder wie wir hier, dann unterschreibt doch mal diese Petition. Ob das dann am Ende was bringt, hey, nobody knows.
Ja, aber du haut es doch mal in die Shownotes rein und dann ich verlinke das auf Instagram und ich fände es cool. Also ich denke auch, also wenn man solche gesellschaftliche Verwahrlosung, Bräsigkeit sieht, da gibt es auch andere Bereiche, dann denke ich mir immer, irgendwie hat es die Menschheit auch vielleicht verdient, unterzugehen, weil es ist Wahnsinn. Also, naja. Boah, jetzt werden wir so sentimental und traurig hier zum Ende des Podcasts. Wahnsinn.
Ja, dann erzähl du doch noch mal einen Schwank aus deiner Jugend.
Ich habe befürchtet, dass du jetzt mit sowas kommst und du weißt, aus der Pistole geschossen kommen bei mir keine Witze. Freuen wir uns einfach auf den nächsten Podcast. Ich habe den nächsten Gast, der Jens Staudt, ganz spannender Gesprächspartner, was so Fahrwerks-, Fahrrad-, Federgabel-, Nerderei rumgeht. Ich kenne keinen, der sich, glaube ich, tiefer in so eine Thematik reinarbeitet wie der Typ. Ich glaube, das wird spannend. Das würde ich schon mal anteasern, so als Lichtblick am Horizont.
Ja. Das ist auf alle Fälle cool. Jens ist wirklich ein super unterhaltsamer Typ. Mit dem waren wir auch schon ein paar Mal unterwegs, haben den schon in damals am Sea Otter Classic Festival in Kalifornien waren, haben wir mit dem in einem Haus gewohnt und ein lustiger Typ, sehr unterhaltsam. Ich habe immer das Gefühl, wenn der am Tisch ist, dann braucht kein anderer mehr reden. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, ob das im Podcast genauso ist.
Mal sehen, ob ich zu Wort komme. Wir werden es herausfinden.
Hey, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank an dich, dass du mit mir ins neue Jahr gehst. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mit uns ins neue Jahr geht. Es sind mittlerweile einige Jahre, die wir das hier machen. Mir macht's immer noch Spaß und ich habe immer noch richtig Bock und ich hoffe, ihr auch. Dann geht das hier noch ein bisschen weiter. Und
so sieht's aus.
Mit vielen spannenden Gästen und einem wachsenden, sich verändernden Team. Und ich habe richtig Bock auf dieses Jahr.
Ja, bleibt uns treu und wir hören uns.
Tschüss, ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.